So, Freunde, wir begrüßen euch zur nächsten Episode vom Doppel-Bizeps-Podcast. Heute haben wir, ich würde mal sagen, eine Person, die man im Natural Bodybuilding schon kennen sollte. Zumindest auch, wenn man bei der GNBF gestartet ist oder vorhat zu starten. Einmal Daniel Gildner, der Head Judge der GNBF. Schön, dass du da bist.
Grüße dich, hi.
Dann wollen wir direkt mal in die Materie einsteigen. Ich hatte dir vorweg schon mal ein paar grobe Fragen zugeschickt. Heute soll es ja im Kern um Natural Bodybuilding gehen, GNBF und vor allem das Judging. Vielleicht ein bisschen auch mit dem Augenmerk auf die Men's Physique. Aber meine allererste Frage wäre, wie wird man Head Judge bei der GNBF?
Ich würde einfach behaupten, erstmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, sich für den Verein gut eingesetzt zu haben, mit guten Ideen kommen und natürlich dann auch mit der Kompetenz über Athleten da sein. Dann gibt es natürlich gewisse Vortests. Also das heißt, zu der Zeit, als ich gekommen bin, da war noch jemand am Werk, der jetzt vom älteren Universum dabei war und da hat halt der Verein auch jemand gesucht, der jetzt neue Innovation gebracht hat. Und da habe ich mich dann über die letzten Jahre sehr, sehr gut soweit mit eingebracht. Und das ergab sich dann halt am Ende, ne? Und so bin ich jetzt über 7 Jahre schon dabei. Auch in dieser Position, wo ich dann sage, da wächst man halt irgendwie rein und es macht eine Menge Spaß.
Ja, kann ich mir vorstellen. Eine Menge Spaß, aber auch eine Menge Verantwortung. Wie kann man sich die Arbeit denn da vorstellen? Also wofür bist du da zuständig bei einem Wettkampf?
Genau, also ich glaube, die Athleten oder das, was du gerade sagst, die sehen immer nur die Arbeit am Tag an sich. Die ganze Vorarbeit ist aber im System, die Athleten anlegen, Fragen beantworten, das Regelwerk erstellen, mit dem INBA in Kommunikation bleiben. Dann bin ich neben dem System, wo wir soweit mitarbeiten, viel in der Programmierung auch gerade. Das heißt, wir revolutionieren das Ganze ja auch. Also da können wir gerne auch ein bisschen später dann darüber reden. Und alles, was die Belange über Regelwerk, Abstimmung mit der Wettkampforga ist, das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund, was man immer nicht so sieht, weil wir haben jetzt dieses Jahr 3 Meisterschaften parallel laufen lassen, mit Vorabüberweisungen, mit allen Sachen, die zu tun sind, bürokratischer Aufwand, viel, viel Information, alles das, was zu tun ist. Und das ist dann mein Teil, dass ich für den Athleten arbeite. Das heißt, viel in der Kommunikation auch.
Ach so, quasi noch abgesehen von dem, was eigentlich am Wettkampftag geschieht, hast du noch viel Vorarbeit zu leisten, um vielleicht auch dich auf den Wettkampf vorzubereiten oder die ganze Veranstaltung quasi.
Genau, also der Wettkampf an sich ist ja alles schon im System soweit angelegt, wo der Athlet dann einfach nur kommt. Die ganze Vorabarbeit ist halt alles im System angelegt und ja, das ist, das hört sich immer relativ easy an, ist es aber leider nicht. Und da sind einige Wochen, einige Monate in der Kommunikation. Der Athlet hatte auch Probleme, leider Gottes. Dann Musik-Upload funktioniert nicht. Dann das Anlegen des Athleten funktioniert nicht. Dann haben wir keinen Zugriff auf sein Profil. Also gibt halt sehr, sehr viel zu tun. Ja, was im Detail halt einfach sehr zeitaufwendig ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Letztes Jahr war ja noch das Riesenevent mit der Europameisterschaft, wo so viele Athleten gestartet sind. Aber lass uns doch mal beim Head-Judging-Thema bleiben. Wenn wir jetzt uns einen Wettkampf anschauen, ne, vielleicht kannst du den Zuhörern mal ganz kurz berichten, wie läuft das Judging überhaupt ab mit den ganzen Judges? Was ist dann konkret deine Aufgabe? Du wertest ja in dem Sinne nicht.
Nein, genau. Also meine Definition von Head-Judge ist, dass er mehr mit dem System arbeitet. Also ich würde mich mehr als Systemadministrator, als Hauptkampfrichter so bezeichnen, dass ich aber das Grobe und das Ganze übersehen kann und nicht Einfluss nehmen kann auf jemand anderes. Es gibt aber sehr, sehr viele Entscheidungen, die ich alleine tätigen kann. Das heißt, ich habe immer das Recht, den letzten Entscheidungspunkt herbeizuführen. Im Prinzip ist es so, dass 5 Juroren vorne in der ersten Reihe da soweit sitzen. Die sind natürlich vorher eingewiesen, die haben sich mit dem Regelwerk beschäftigt, die haben sich qualifiziert, die sind nicht zum ersten Mal dabei. Das heißt, jemand, der dabei ist, der muss auf jeden Fall ein Probejahr bei uns gemacht haben. Genau, und dann kommt die entsprechende Klasse drauf. Wenn wir jetzt über die Mens Physik reden, dann geht es natürlich um gewisse grundlegenden, ja, Pflichtposen natürlich auch. Also zum Beispiel unterscheiden wir das nationale Regelwerk von dem internationalen. Da können wir gleich auch nochmal da soweit drauf eingehen. Das ist wirklich unterschiedlich und das ist auch sehr verwirrend für den Athleten. Und wenn man richtig vorbereitet werden sollte, sollte man auf jeden Fall das Regelwerk gelesen haben, studiert haben, weil natürlich der Gesamteindruck und alles das, was da auf der Bühne passiert, auch in dem Ergebnis dort wiedergespiegelt wird.
Okay, das heißt fünf Judges und wenn ich mich richtig erinnere, dann wird die stärkste und die schwächste Stimme gestrichen. Richtig. Und dann steht so das Ergebnis.
Genau. Du musst es so vorstellen, heutzutage, also wir haben uns daraufhin geeinigt, dass wir kein Blatt Papier mehr haben. Wir haben keine Excel-Listen, die irgendwie manipuliert werden können oder wo ich irgendwas machen kann. Im Prinzip ist es so, du musst dir so vorstellen, die Juroren haben die Möglichkeit über ein Tablet, was abgesichert ist, wo die Eingabe nicht zu verändern ist, Punkte zu vergeben. Und je nachdem, wie viele Runden wir haben, plus den Multiplikator, also je nachdem, wie viele Runden wir machen, wird natürlich die Runde auch unterschiedlich da so gewendet, geht das bei mir als Gesamtergebnis ein. Mein Tablet ist aber auch entsprechend so abgesichert, dass ich nichts ändern kann. Das heißt, ich kann nur die Punkte zusammenrechnen, also dort auf Klicken drücken, dass die Punkte zusammengerechnet werden und er streicht schon automatisch das beste und schlechteste Ergebnis. Wenn jetzt die Punkte zum Beispiel so gleich sind, kann ich nochmal einen gewissen Einsvergleich herbeiführen. Aber es ist keine Chance, dass ich dort irgendwas an Punkten verändern kann, dass ich irgendwas manipulieren kann. Also das System ist wirklich so abgesichert, dass da einfach nichts passieren kann. Und das hat auch den Zweck, dass wir sehr viele Athleten bedienen können, weil wir eine schnelle Eingabe haben. Wir haben ein schnelles Ergebnis, wenn natürlich die Technik funktioniert. Das zeigt sich immer wieder die letzten Jahre, dass gerade in Deutschland leider so das ganze Internet und die Verbindungsmöglichkeiten halt nicht so gut sind und wir daraufhin sehr, sehr gut angewiesen sind, dass so welche Voraussetzungen einfach erfüllt sind.
Was ich halt richtig cool und transparent finde, ist, dass man die Ergebnisse mit den ganzen Punkten ganz transparent einsehen kann. Finde ich halt cool, genau, im Nachhinein zu sehen, okay, wie weit waren wir jetzt doch davon entfernt. Wenn man jetzt, du hast es eben erwähnt, du hast da schon die Möglichkeit, aber ja, an dem letzten Ergebnis vielleicht noch so ein bisschen was zu beeinflussen. Also das, was du mir, ich glaube 2021 gesagt hattest, da war ich punktgleich mit dem Zweitplatzierten und da hast du ihm aber quasi als letztes quasi den Vortritt gegeben. Was sollte das damals? Ja, Daniel. Nein.
Nee, aber da sind muss das jetzt so genau im Ergebnis nochmal so reinkommen. Okay.
Also ist das so quasi, dass man, wenn man punktgleich ist oder vielleicht nah aneinander bei den Punkten, dass du dann nochmal den Vergleich aufrufen kannst?
Genau, also ich kann nur Dinge ändern, wenn ich eine Entscheidung herbeiführen muss, weil das System ohne mich nicht arbeiten kann. Das geht nur, wenn die Punkte gleich sind. Oder ich kann zum Beispiel anklicken, dass jemand disqualifiziert ist. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die ich im System habe. Aber meine eigentliche Aufgabe besteht darin, eigentlich die Vorarbeit der Juroren machen zu lassen, weil natürlich meine Entscheidung nicht die einzige Entscheidung ist, die auf jeden Fall zählt, auch wenn sie in der Gewichtung, in der Endentscheidung auf jeden Fall etwas höher ist. Aber es geht ja darum, dass wir fünf unterschiedliche Meinungen haben, wo das im Prinzip das Gesamtergebnis, also der Median davon einfach auch zählt. Und in diesem Fall, wenn du das natürlich so weit ansprichst, müsste ich dir einen Punkt gegeben haben, damit du schlechter platziert wirst. Ja, das könnte dann sein, dass der Gesamteindruck vielleicht der andere vorne liegt oder dass eine Pose gemacht wurde. Daran kann ich mich jetzt ehrlich gesagt dann im Detail auch nicht mehr so ehrlich gesagt erinnern. Mhm. Ne? Aber es muss ein Grund gewesen sein.
Ja, ich meine, war ja in dem Sinne auch gut. Habe jetzt noch mal an mir gearbeitet. Im letzten Jahr dann quasi Mans Physik und Classic Physik die Europameisterschaft gewonnen. Gab es also nur rein aus Interesse, gab es das schon mal in der Geschichte der GmbF, dass jemand in zwei Klassen auf einer Europameisterschaft ja, den Klassensieg geholt hat?
Du meinst in zwei unterschiedlichen, gleichzeitig an der gleichen Meisterschaft?
Genau.
Also ich sage dir, vom Regelwerk sollte es eigentlich nicht so sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das Problem ist an der Europameisterschaft, das kann ich ja auch so sagen, weil wir ja auch die Auflagen erfüllt haben müssen von der INBA, PNBA. Das typische und große Problem mit den Crossovers, dass ganz viele Klassen zugelassen sind, obwohl sie eigentlich in der Kombination nicht zugelassen werden sollten. Das ist ja auch, warum wir daraufhin verharren und immer wieder bestehen von dem nationalen Regelwerk und zu den internationalen, weil wir sagen, es gibt Klassenkombinationen, die machen Sinn und es gibt andere Klassenkombinationen, die machen nicht so viel Sinn. Da kann ich aber gleich mal ganz kurz, ganz kurz erzählen, was wir gemacht haben dafür, damit solche Fehler eigentlich, weil wir finden es halt auch schade, dass jemand, der viel Geld hat und halt international ist es halt immer wieder, ja, ich sag mal, erlaubt, sehr viele Crossovers zu haben. Wir haben nicht untypisch bei der WM Leute dabei gehabt, die waren bei vier Klassen. Ich war Natural Olympia in Amerika, war ich Judge dabei, da habe ich sehr viele Dinge erfahren. Also, wo ich dann auch sage, das macht nicht so viel Sinn. Wenn ich das Regelwerk aufstellen würde und ich würde nicht diesen Sachen unterliegen, würde ich ganz klar sagen, es machen viele Klassen keinen Sinn in Kombination, weil es halt einfach eine Abgrenzung in den Kriterien groß ist und, glaube ich, der Zuschauer, der nicht in der Materie da sind und der auch sehr emotional behaftet ist, einfach das nicht verstehen kann.
Okay, dann höre ich also raus, dass Mans Physik und Classic Physik so ein Crossover auf der deutschen Meisterschaft nicht mehr gewünscht ist. Oder war
Genau.
das mal erlaubt?
Also mir wäre jetzt nicht bekannt. Also hast du bei der GmbF das Ganze gehabt oder bei der INBA irgendwo, Global? Oder war
Nö,
das
war jetzt
ein
nur auf der
oder?
Europameisterschaft.
Okay. Also im Prinzip, die Europameisterschaft ist ja nur das Problem gewesen, dass du die Crossovers machen kannst, weil wir die Auflage gehabt haben, dass wir keine Bestimmung machen könnten, in welcher Klasse die Kombinationen sind. Das heißt, wir hatten die besagte Auflage, dass in jeder Klasse du starten kannst. Da sehen wir schon mal dieses ganz große Problem. Ja? Wenn wir vom nationalen Regelwerk reden, würdest du gar nicht dort starten können. Also Mans Physik und Mans Classic Physik haben weniger miteinander zu tun. Welche verwandten Klassen dort sind, also eine Natural BB Klasse und eine Classic Physik sind deutlich mehr verwandt als eine Mans Physik Klasse, weil halt einfach die Ästhetik, die Körperproportionen und auch die Vaskularität, also die eigentliche Härte dahinter, eine komplett andere ist bei Mans Classic Physik und bei einer Mans Physik. So sollte es eigentlich sein. Aber natürlich sind gewisse Auflagen dort immer und man muss das im Vergleich zu den Athleten natürlich sehen. Ja.
Ja, okay. Ja, dann hatte ich ja im letzten Jahr doch ein bisschen Glück gehabt, weil beim Overall, den habe ich ja in der Mans Physik geholt und in der Classic Physik habe ich dann im Nachhinein gesehen, bin ich sogar Zweiter geworden im Overall.
Okay. Ja.
Das wäre, glaube ich, schon dann ein Statement
Also
gewesen,
es wäre
ne?
wirklich nicht verständnisvoll gewesen, wenn du
Ja.
beide auf eins platziert hättest, weil man sich die Frage natürlich dann gestellt hätte, wieso, wie kann das so funktionieren? Aber da fängt es natürlich dann schon an, am Ende, wo lassen wir das natürlich zu? Also bei der Einschreibung sollte man sowas schon gar nicht zulassen. Und da hatten wir natürlich genau das Problem, dass du einen Tanning-Service gebucht haben musst. Wir hatten
Ja.
gewisse Auflagen und das führt zu ganz großen Problemen halt am Ende.
Genau, da gab es ja auch nach der Europameisterschaft im letzten Jahr so ein bisschen Kritik, die ihr euch dann angehört habt. Und ich bin mal gespannt, was davon umgesetzt wird. Aber um jetzt bei der Mans Physik zu bleiben, war auch eine Frage, die ich mir notiert hatte: Wo soll der Look hingehen? Weil, wenn man jetzt mal schaut, okay, vor ein paar Jahren, wie der Look von den Mans Physikathleten aussah und zum Beispiel im letzten Jahr, ich meine, das war jetzt auch eine internationale mit der Europameisterschaft, das Line-up, also die Finalisten, das waren ja richtige Brecher, ne? Das war schon sehr muskulös. Also wo kann man da oder mit welcher Erwartung sollte man dann in die Klasse gehen zukünftig?
Ich habe natürlich in Vorbereitung auf unsere Aufzeichnung mir natürlich sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und ich denke mal, das ist eine der wichtigsten Fragen. Wohin geht die Zukunft? Was will gesehen werden? Da möchte ich mal ganz kurz erklären, warum das Ganze passiert und wie wir das Ganze sehen und wie das auch international gesehen wird. Hm. Erstmal, du sprichst halt natürlich die ganzen internationalen Verbände an und internationalen Meisterschaften. Und ich bin jetzt auch sehr viel gereist, unterschiedliche Verbände habe ich gesehen. Und ich kann dir schon, glaube ich, sagen, dass international das komplett anders gesehen wird als wir Deutsche. Wir sind auch eigentlich von unseren Ideenreichtum, wie wir das machen wollen, soweit umsetzen wollen. Die Klassenkombination sind wir eher eine Ausnahme übrigens im europäischen Raum. Das heißt, auch in Diskussionen mit anderen Verbänden, die international angeschlossen sind, sehen wir immer wieder, wir Deutschen, wir sind doch sehr eigen. Also das heißt, unsere Meinung ist eher so eine einzelne Meinung, wo vielleicht die Niederländer eher so angeschlossen sind oder die Österreicher. Aber der Rest darum, der nicht so deutsch geprägt ist, der ist eigentlich nicht so ähnlich wie wir. Und es zeigt sich einfach, dass bei Mans Physik deutlich mehr Muskelmasse plötzlich zu sehen ist, wo die Verwirrung natürlich kommt, dass auf unserer nationalen Athleten eher dieser typische Beachboy, der eine gute Symmetrie hat, also das ist immer noch der oberste Kern, ne? Eine gute Symmetrie, ein gutes Posing im Zusammenhang und in der Relation zu der Muskelmasse hat, aber nicht auf Kosten der Muskelmasse. Also wir wollen keine Muskelberge dort sehen, wie in der typischen BB-Klasse. Das sind die Sachen, die wir national eigentlich so haben wollen. Und international sehen wir immer wieder, die Leute sind deutlich härter auch und sie sind deutlich muskulöser. Und das führt natürlich zu krassen Verwirrung, wo unser typisches Verständnis einer Mans-Physikklasse einfach nicht hinpasst. Also der Trend geht ganz klar dahin, was du auch gesehen hast, dass international das größer mehr ist. Also dieses Dream bigger sein, das ist halt aber nicht nur in der Mans-Physikklasse, sondern generell ist der Trend bei jeder Klasse zu sehen, dass dort mehr da ist, als man sich eigentlich vorstellen kann. Und das führt zu ganz großen Verwirrungen, weil diese kleinen Unterscheidungen dort nicht mehr da sind. Das ist leider so. Also ich bin da auch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich muss mit diesen Auflagen arbeiten. Und das ist halt der Unterschied. Man muss dort möglichst objektiv reingehen. Natürlich sind die subjektiven Eindrücke immer wieder da. Aber man muss, auch wenn man hier Auflagen hat, muss man das schlucken und muss genau sagen, hey, ich muss mit diesen Dingen arbeiten, weil die im Regelwerk stehen oder weil das so gesehen werden will oder all solche Sachen. Ne? Das ist nicht meine persönliche Entscheidung. Meine persönliche Entscheidung ist, dass es ein falscher Trend ist, definitiv. Man kann sehr viel mit den Crossovers regeln. Man kann sehr viel mit den eigenverantwortlichen Athleten besprechen. Da sieht man eigentlich die Meinung schon sehr, sehr groß, weil halt diese große Unterscheidung dort einfach kleiner wird. Und ich hatte vorhin erklärt, wie wir das zum Beispiel regeln. Zum Beispiel, wenn jemand Crossovers in unterschiedlichen Klassen zulässt und dort schon gewonnen hat, also den Klassensieg gewonnen hat, dann wird er zum Beispiel bei uns rot im System bei der nächsten Klasse angezeigt. Das heißt, eine kleine Warnung kommt dort raus, dass wir schon, die uns natürlich von 400 Athleten, nicht jeden einzelnen Athleten merken können. Wir wissen, die Startnummer 73 jetzt zum Beispiel, der war relativ gut oder da war irgendetwas. Aber wir wissen dort dann im System, der war Klassensieger von der und der Klasse. Und es wird uns rot hinterlegt, damit wir genau in der Entscheidung mit einbringen können, hey, Warnung, Vorsicht, Bedenke, der hat schon einen Klassensieg in einer anderen, komplett anderen Sparte. Und so kann man halt mit dem System viel, viel besser arbeiten, als wenn man dort sich immer wieder an Erinnerungen oder an Sachen und dann vertut man sich und all solche Sachen. Also das System hilft uns dort auch.
Okay, das heißt quasi, dass man in Zukunft damit schon rechnen kann, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, nicht in zwei Klassen gewinnen zu können, ne? Wenn ich das richtig verstehe.
Genau, also die Wahrscheinlichkeit wäre da, aber natürlich bleibt dem Juroren natürlich die Chance, ob er das mit einbringt. Also wir haben nur die Möglichkeit, ihm zu zeigen, das wäre das Regelwerk. Wenn jetzt fünf komplett anderer Meinung sind, dann sind es fünf Meinungen, die in die Richtung gehen. Dann kann ich da auch nichts mehr das weit entscheiden. Aber Gerade in der Klasse zeigt sich komischerweise, das ist nicht so eindeutig mehr. Also in der BB-Klasse ist es relativ eindeutig. In einer Women's Sports Model vielleicht oder Wellness-Klasse, wo klar diese Po-Definition und also diese größer, bigger irgendwas da zu sehen ist, da ist es auch relativ klar. Aber in dieser Klasse, da sieht man, dass das persönliche Empfinden schon deutlich, deutlich unterschiedlich ist.
Ja, also ich persönlich feiere den Trend, ne, dass Men's Physik auch so ein bisschen muskulöser wird, weil dann wird vielleicht die Klasse auch weniger belächelt. Das ist immer so meine Wahrnehmung gewesen, ne, dass man die nicht so ernst genommen hat wie zum Beispiel eine Bodybuilding-Klasse. Und jetzt nochmal eine Frage generell. Wenn ihr jetzt ein Line-Up habt, kann sich die Bewertung der Men's Physik so ein bisschen an das Line-Up anpassen? Also wenn jetzt zum Beispiel wie im letzten Jahr auf der besprochenen Europameisterschaft richtig gute Athleten, die sehr, sehr muskulös sind, dabei sind und jemand, der halt weniger Muskulatur hat, dass man den Trend dann Richtung mehr Muskulatur schiebt oder Thema Härte, wenn jetzt alle richtig hart sind, jemand aber vielleicht ein bisschen weniger Härte hat, aber dafür eine bessere Linie hat, dass dann der Trend in der Klasse spezifisch an dem Tag Richtung Härte geht, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, also ich verstehe auf jeden Fall. Das Problem ist halt immer wieder, natürlich passen wir uns subjektiv aufgrund des Athleten, aufgrund der Qualität, die dort in der Klasse ist, natürlich irgendwo an. Da zählt natürlich erstmal der Einzeleindruck. Also das heißt, wir gucken uns jeden Athleten in der Vorstellung an. Die Präsentation zum Beispiel geht ja auch das iWalk dort in die Präsentation ein. Und natürlich solche Faktoren wie Symmetrie, Vaskularität. Und Symmetrie sollte das Oberste sein, was in dieser Klasse ganz eindeutig ist. Jetzt ist halt die Frage, wenn einer überragend herausstricht, in dem diese Körperproportionen einfach besser sind oder wo die Muskeldefinition und die Muskelbäuche einfach schon mehr sind, dann passen wir uns natürlich ein. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir unser Regelwerk abändern oder jetzt gerade entscheiden wollen, wir wollen das irgendwie anders sehen. Aber wir passen uns natürlich aufgrund der Qualität des Athleten dort jetzt an. Also sind dort alle relativ ähnlich, dann wirst du auch ähnliche Ergebnisse kriegen. Aber sticht einer dort heraus, wo der eine jetzt zum Beispiel schon glaubt, hey, der ist komplett in der falschen Klasse, weil die anderen vielleicht deutlich weniger sind, dann hat es aber nichts damit zu tun, dass wir dann sagen, wir sehen ihn nicht in einer anderen Klasse. Wenn aber das Regelwerk sagt, zum Beispiel jetzt 40% Symmetrie, ja, dann müssen wir ganz klar auf die Symmetrie erstmal achten und nicht, weil jemand überragende Schultern oder irgendetwas hat. Und da nochmal das System. Ne? Also ich entscheide nicht im Kopf, ob jemand 40% Symmetrie hat, 20% ist. Ich gebe einfach nur die Punkte ein. Und das System berechnet mir, weil ja diese Koeffizienten schon hinterlegt sind, berechnet mir automatisch mein Ergebnis. Also das heißt, ich muss mir eigentlich nur den Gesamteindruck angucken und ich muss mal mein Regelwerk verstanden haben, dass ich nur die Platzierung eingebe. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie muss diese Platzierung aufgrund des Regelwertes jetzt mit der Gewichtung klarkommen. Denn das übernimmt das System für mich. Also es ist eigentlich von der Aufgabe des Juroren eine einfache Sache. Er muss zügig reagieren und er muss richtig reagieren. Denn der Rest kalkuliert das System in einem. Also das heißt, ich habe mehr Zeit, mich auf den Athleten zu konzentrieren und nicht mit der eigentlichen Berechnung. Und jetzt möchte ich dir ganz, ganz kurz sagen, wie es international gemacht wird. Dort wird ja nicht mit solchen Systemen gearbeitet, sondern du hast dort die Liste, du hast vielleicht die Vorwahl gemacht, die Finale und du musst sogar dort die Punkte noch während des Geschehens selber zusammenrechnen, die Punkte dort dann in Platzierung niederschreiben und dann der Nächste, also der Head Judge an sich, berechnet dann das Endergebnis, indem er das beste und schlechte Ergebnisse streicht. Also das heißt, die eigentliche Aufgabe des Juroren ist eine viel, viel größere Aufgabe. Der kann sich nicht mehr auf den eigentlichen Bereich konzentrieren, weil der ist ja schon so schwierig. Der ist ja so entscheidungsschwierig, dass er sich eigentlich um gar keine Aufgaben mehr kümmern sollte. Und das haben wir eigentlich unseren Juroren wirklich komplett abgenommen, dass er sich konzentrieren kann, natürlich schnell eine Abgabe machen sollte. Aber wenn er eine macht, dann auf jeden Fall diese Entscheidung machen sollte und komplett dahinter stehen sollte, weil der Rest übernehmen wir.
Ja, da stellt man sich die Frage, wenn wir bei der GmbF schon so ein System haben, warum das international nicht übernommen wird, ne? Ist das viel einfacher.
Kannst du dir denn vorstellen, warum das nicht übernommen wird?
Also was ich mir vorstelle oder was man immer mal wieder hört, ist, dass auch gleichzusetzen wie zum Beispiel mit den Dopingtests, dass im Ausland nicht so genau genommen wird wie, ja, ich würde sagen, hier bei uns, ne? Das ist vielleicht auch ein Punkt, der mit einspielt. Vielleicht ein bisschen politische Punkte, kann ich mir, du weißt es anscheinend besser.
Ja, also ich kann dir wirklich sagen, also ich wirklich, das ist eine grundlegende Frage, die ich mir seit sehr vielen Jahren stelle. Und wir haben auch im europäischen Raum, auch wenn du der EMBA angehörig bist, musst du nicht dieses System verwenden. Also es gibt keine Auflage, dass du zwangsläufig verpflichtend dieses System nutzt. Und es zeigt sich immer wieder, natürlich ist es ein gewisser Kostenfaktor. Du bezahlst eine Gebühr dafür, klar, natürlich. Aber es hat auch so einen gewissen Vorteil. Weißt du, wir können über Gewichtsverläufe, können wir den Athleten analysieren. Wir wissen, wann ist er wo gestartet. Wir kriegen alle Ergebnisse von jedem einzelnen Verband. Also auch die Leute, die nicht angeschlossen sind. Dieses System durchforstet jede Ergebnisse, was jemals der Athlet dort bei Google schon gesucht wurde, in jeder PDF-Liste. Das heißt, wir sehen dort Ergebnisse von anderen Verbänden. Wir sehen Protokoll über das Gewicht, also ob wir eine gravierende Gewichtszunahme jetzt auch die letzten Jahre schon gehabt haben, um Nachkontrollen machen zu können. Wir sehen Mitgliedschaften, wir sehen all solche Sachen, die für uns relevant sind, um unser Anti-Doping einfach umsetzen zu können, wirklich gut umsetzen zu können. Dann zeigt sich aber auch immer wieder, dass Leute händisch Korrekturen machen wollen und auch Vermerke auf diesen Listen, obwohl das gar nicht zulässig ist. Und das ist dann der Grund, warum sie sich gegen dieses System entscheiden. Und natürlich hat das nur so eine gewisse Transparenz. Wir haben das bei der Ergebnisdarstellung gesehen. Wir können auf einen Klick sofort die Ergebnisse hochladen. Wir können keine Korrekturen mehr vornehmen. Die sind vorher schon genau gemacht worden, indem wir die Punkte ja einfach nur vergeben haben und er kalkuliert mir das Ergebnis. So wie bei der Natural Olympia wurde ja ein Ergebnis mal geteilt, wo ich ja auch genau dabei war, wo ein Ergebnis geteilt wurde, wo plötzlich das Ergebnis dann 10 Minuten später wieder korrigiert wurde. Also man kann so viele Fehler einfach vermeiden, wenn man transparent ist, wenn man ehrlich ist und solche Ergebnisse direkt offensichtlich auch sagt. Zum Beispiel kannst du auch bei uns, wenn du dich vorher gemeldet hast, du kannst live mitjudgen und du kannst mir zeigen, was du hättest mir in der Jurorenübersicht als Ergebnisse geben können. Also das heißt, es gibt so viele Vorteile, nur die Leute sind auch international, so wie sie dort mit diesem Prestige, dass sie jetzt das Recht haben, sie die Macht haben, das mit Hand einzugeben, wollen die diese Macht halt nicht abgeben und damit wollen sie das Zepter nicht aus der Hand geben, weil sie immer wieder meinen, oh, jetzt könnte jemand mich manipulieren. Und das ist halt der Grund, warum international, also jetzt in ganz, ganz anderen Verbänden, es gibt andere Verbände, die nicht der EMBA angeschlossen sind, die auch mit dem System arbeiten, weil sie halt einfach den Vorteil sehen und einfach diese Eigenleistung nicht mehr erbringen müssen. Die müssen sich nur mit der Materie da noch beschäftigen und können sich auf das Konkrete da beschäftigen. Und die 400 Athleten, die wir bei der Europameisterschaft hatten, was die größte Meisterschaft in der Geschichte überhaupt jemals, auch mit ihren Problemen, ja, aber das wäre nicht zu handeln gewesen, wenn wir das händisch gemacht hätten, wenn wir Excel-Listen gehabt hätten, ja, die abstürzen, die geschützt sind oder die nicht mehr aufrufbar sind und all solche Sachen. Also die Vorteile sind ganz, ganz, ganz klar.
Ja, kann man auch irgendwo verstehen, ne? Also wäre eigentlich dumm, wenn man nicht auf so, sagen wir, die modernste Technik zurückgreift. Nochmal auf den Punkt auf Head-Judging zu kommen. Du kannst aber schon in dem Sinne, wenn du das Line-Up siehst, die Juroren so ein bisschen unterstützen, weil du machst ja die Call-Outs, richtig? Das heißt, genau. Man sieht daran schon, okay, was möchte der Head-Judge eigentlich sehen, ne, an dem Tag?
Genau, also ich würde meine Aufgabe dahingehend auch sehen, dass ich sozusagen eine besagte Hilfestellung erstmal gebe, weil die Leute natürlich sich erstmal konzentrieren müssen, sind die gleichen Teilnehmer hier auf meinem drauf, was ist das für eine Klasse? Also das geht ja zack durch, ja. Und ich bin sozusagen derjenige, der einfach kurz den Trend wiedergibt, aber der Juror, der kann das annehmen oder auch nicht. Also der ist nicht verpflichtend, meine Auswahl, wie ich sie dort platziere, um wirklich umzusetzen, sondern er kann halt einfach sehen, okay, so sehe ich das, das ist meine persönliche Meinung. Und ob er das so sieht, kann er in dem Ergebnis dann genauso widerspiegeln. Oder ehrlich gesagt auch gar nicht, ne?
Ja, okay. Dann wäre für mich noch sehr interessant zu wissen, wann war der Moment, als man gesagt hat, okay, jetzt kriegt nicht mehr jeder Klassensieger eine Pro-Card, sondern nur noch der Gesamtsieger. Weil es war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da wurde sich die Pro-Card von dem einen oder anderen ja etwas leichter verdient.
Im Prinzip, um das Ganze relativ kurz zu machen, es hat natürlich damit zu sehen und die Besonderheit des Pros zu bewahren. Man hat gemerkt, dass man gerade bei solchen Meisterschaften diese Pro-Cars um sich geworfen hat. Und ich finde das auch immer, immer wieder schwierig, wo wir ganz, ganz große Kritikpunkte geäußert haben, auch international, ist das natürlich für so eine Meisterschaft, um sich anzumelden, wenn man vorher sagt, wir haben so und so viel Pro-Cars zu vergeben, natürlich toll. Aber das eigentliche Momentum über Prestige, über den Profiathlet, der ja generell so schwierig in unserer Szene ist, weil Plus-Minus-Rechnung, ein hoher Kostenfaktor, dann am Ende kommst du nicht dabei irgendwas raus, Sponsoring-Verträge ist vielleicht das andere. Aber dieser Pro sollte was Kleines, Elitäres auch bleiben. Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass es einfach Sinn macht, wenn man so eine Meisterschaft entweder gewinnt oder entsprechend seinen Klassensieg im Overall auch gewinnt und nicht jeder einzelne Klassensieg an sich wirklich eine Profikarte erhält. Weil der Trend ging auch dahin, dass man sich damit im Prinzip bestückt hat, dass man eine Profikarte gewonnen hat, aber nie eine Profikarte angenommen hat. Also das ist ja auch nochmal der Unterschied. Eine Profikarte annehmen heißt, man bezahlt dafür, man verpflichtet sich, Profi-Wettkämpfe zu machen und man darf auch dann 2 Jahre danach nicht mehr Amateur zurück. Und viele wollen halt einfach nur diese eigentliche Chance der Profi-Qualifikation. Nochmal, wenn du eine Profikarte gewonnen hast, heißt es noch nicht, dass du Profiathlet bist. Das heißt, du hast die Chance, eine Profikarte zu beantragen, damit du Profi sein kannst. Und das wollten wir nicht. Also wir haben halt dort gesehen, dass in Social Media immer nur diese Sachen geteilt wurden. Ich bin Profiathlet, aber die Leute sind noch nie Profi gestartet.
Und ganz viele nicht.
Im Prinzip, genau. Und im Prinzip war diese Anzahl an Profis wurde mehr, obwohl der gute Amateurbereich eigentlich weg war. Und das ist ja die Basis, womit so ein Wettkampf eigentlich gestellt wurde. Weil so ein Profiathlet, der natürlich einen deutlich höheren Kostenfaktor zu stemmen hat, der kann sich immer noch die Frage stellen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und das sind Optionen, wo du keine Meisterschaft mit planen kannst. Außer du hast eine reine Profi-Liga vielleicht, ja, oder du hast einen Cup, wo sich das relativ klein elitär setzen kann. Aber da haben wir gemerkt, das macht nicht Sinn. Und das wäre auch für die eigentlichen Profiathleten, wäre das nichts Besonderes mehr, wenn jeder so eine Karte erhalten würde.
Genau, das war ja auch in der Vergangenheit sogar so, dass selbst bei einer Newcomer-Meisterschaft der Gesamtsieger eine Profikarte bekommen hat, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt mal gar nicht abwerten, er war vielleicht ein sehr, sehr starker Athlet, aber er stand per se das allererste Mal auf der Bühne. Richtig. Und bekommt dann eine Karte, wo andere mehrere Meisterschaften, Saisons dafür sich abrackern. Und da hat mir auch so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit gefehlt, aber deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Klar, dann hat man auch den Nachteil irgendwo, dass es weniger Profis gibt und Profimeisterschaften ja auch eigentlich eher selten sind. Was ich auch schade finde, aber gut, einen Schuh muss man, wie sagt man, fressen. Naja, das war jetzt quasi schon eine sehr, sehr intensive Folge. Ich glaube, da werden in Zukunft noch mehrere Fragen kommen, weil ja das Thema finde ich halt auch mega interessant. Deswegen, wenn die Meisterschaften vorbei sind, ne, nächste Woche geht es ja schon los, dann können wir mal schauen, dass wir vielleicht nochmal eine Episode aufnehmen mit ganz, ganz viel Natural Bodybuilding, Judging, Inhalten. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Wünsche, dass nächste Woche alles reibungslos läuft und die Socials von Daniel findet ihr in den Shownotes. Könnt ihr gerne abchecken. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder privat an den Daniel oder mich. Wir kriegen sicher nochmal eine weitere Episode hin. Vielen Dank.
Danke euch. Ciao.